Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, erdbebensicher und gut gelaunt zum Wochenstart am Montag, dem 15. Mai 2023. Mein Name ist Roger Köppel und ich freue mich enorm, dass Sie auch heute alle wieder da sind. Bevor wir einsteigen in die Fieberkurven der Nachrichten, folgt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Wer sein Geld in Sachwerte investiert, trägt zur Sicherung seines Vermögens bei. Sachwerte versprechen Schutz in Krisensituationen und vor der hartnäckig hohen Inflation in Europa und in der Schweiz. Ein vielversprechendes Beispiel für eine solche Anlagestrategie ist die Real Unit Schweiz AG, eine Schweizer Investmentgesellschaft, die sich zwei Ziele gesetzt hat, die Kaufkraft ihres Vermögens zu erhalten und den Schutz in Krisensituationen zu erhöhen. Auch interessant ist, an der überzeugenden Anlagestrategie von Real Unit kann man nicht nur in der Form traditioneller Aktien für das Wertschriftendepot partizipieren, sie ist auch als Aktientoken auf der Blockchain erhältlich. Diese digitale Form der Vermögenssicherung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil sie vom traditionellen Bankensystem unabhängig ist. Der Real Unit Token ist zudem sehr speziell, weil er durch reale und knappe Sachwerte wie Gold oder Silber gedeckt ist, also keine Kryptowährung mit einem Fantasiepreis. Um die grosse Nachfrage zu decken, gibt Real Unit im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Aktientokens heraus. Diese können Sie bis am 25. Mai zeichnen. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch. Ich wiederhole, www.realunit.ch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Damen und Herren, Aufruhr am Zürichsee. Die wunderschöne Gemeinde Stäfa kommt nicht zur Ruhe, aufgescheucht von finsteren Publizisten, von Medienraudis und Krawallmachern aus dem Parlament in Bern. Wer könnte damit wohl gemeint sein? Selbstverständlich bin ich mit gemeint, aber völlig unschuldig, meine Damen und Herren. Ist ja unglaublich, wie sogar die Neue Zürcher Zeitung auf mich einprügelt am letzten Samstag. Dabei habe ich nur das gemacht, was die NZZ eigentlich auch hätte tun müssen. Ich habe auf Weltwoche Daily ein großes Fragezeichen gesetzt hinter diesem Genderismus an den Schulen in Stäfa. Sie erinnern sich, ich habe aus diesem Brief zitiert vom Gendertag und mein Befremden darüber zum Ausdruck gebracht, dass eben dieser Genderwahn, diese Gender-Ideologie auch bei uns, an unseren Schulen auf dem Vormarsch ist. Nicht nur in Deutschland. Ich habe zuerst ein deutsches Beispiel gebracht, wo ja die Blumensträuße zum Muttertag verboten werden sollen als Geschenke an den Schulen. Also diesen Wahn dürfen wir dann auf keinen Fall mitmachen. Ich hoffe, Sie haben den Müttern schöne Blumensträuße geschenkt gestern am Sonntag. Aber eben auch bei der Schweiz ist diese Ideologie auf der Überholspur unterwegs. Und das finde ich nicht gut. Entschuldigung, liebe NZZ, ich weiß auch nicht, was ihr da habt. Seid ihr etwa für diese Genderismus, für diese Verhunzung auch der Sprache mit Zeichen, mit Sternchen? Für mich findet hier auch sprachlich ein Rückfall in die Keilschrift statt, meine Damen und Herren. Unsere Kinder müssen doch an den Schulen nicht lernen, sich mit Sternchen und Transgenderzeichen auszudrücken. Was kommt dann als nächstes? Eben die Keilschrift oder die Zeichensprache? Nein, die müssen doch lernen, sich sprachlich präzise und adäquat auszudrücken. Zweitens, ich habe nichts gegen Toleranz, natürlich nicht. Niemand hat das. Aber was problematisch ist, was gefährlich ist an dieser Gender-Ideologie, dass sie auf eine intolerante Art und Weise in die Hirne unserer Kinder eine unwissenschaftliche Ideologie hineinträufelt, nämlich den Aberglauben, dass es keine biologischen Unterschiede gebe zwischen Mann und Frau und dass man gleichsam frei sei, sein Geschlecht zu wählen. Das ist Mumpitz, meine Damen und Herren. Das ist Obskurantismus, Aberglaube, das ist unwissenschaftlich, das widerstrebt der Aufklärung im klassischen Sinne, nicht nur der sexuellen Aufklärung. Wenn wir schon bei der sexuellen Aufklärung sind, meine Damen und Herren, da möchte ich doch festgehalten haben, dass es nicht die Aufgabe der Schulen ist, hier das Heft in die Hand zu nehmen, sondern immer noch die Familien, die sich mit diesem sensiblen Bereich auseinandersetzen. Natürlich, auch bei uns wurde darüber diskutiert, wie es die Schnecken machen, wie es die Fische halten, bei der Fortpflanzung und andere Lebewesen. Ich bin da nicht ein Stalinist, der den Schulen verbieten möchte, in diese Gebiete hineinzugehen. Aber ich wittere hier, steinigt mich, liebe Freunde, steinigt mich. Ich wittere hier einfach eine ideologisierte Zwängerei von links. Intoleranz, das ist auch nicht frei zum drüber reden. Und es geht auch gleich weiter, meine Damen und Herren. Sie haben gehört, der Gendertag wurde abgeschafft. Die Behörden in Stäfa haben behauptet, sie hätten das immer schon getan, seit 10 Jahren. Stimmt allerdings nicht. Das hat nie Gendertag geheißen. Diese neue Etikette ist da draufgeklebt worden, und wenn man sich, wie es glaube ich auch einige getan haben, wenn man sich dann auf den Standpunkt stellt, ja, aber Gender, das hat ja gar nichts zu bedeuten, das ist nicht das Thema dieser Schultage, ja, wieso setzt ihr dann einen Titel drüber, der sprachlich nichts mit dem Inhalt zu tun hat? Nein, da müssen wir wachsam bleiben, da müssen wir aufpassen, da müssen wir entgegen argumentieren, wenn uns da etwas komisch vorkommt. Ich bin ja auch Vater von 4 Kindern. Und dieses ganze Getöse und diese Aufregerei jetzt da auch der Neuen Zürcher Zeitung, das ist doch eine scheinheilige Sache. Die NZZ benutzt ja diese Gendersprache auch nicht, kritisiert das ja immer wieder. Aber wenn sie eben die Weltwoche zuerst bringt, dann drehen sie durch an der Falkenstraße, dann können sie das einfach nicht integrieren in ihr NZZ-Weltbild. Entspannt euch, es geht nämlich gleich weiter hier. Drag Story Time. Pestalozzi Bibliothek Zürich, öffentlich gefördert mit Subventionen, gibt auch private Spenden. Drag Story Time. Was um Himmels Willen ist jetzt das schon wieder? 20. Mai, Samstag, 13 bis 14:30 Uhr, entnehme ich da der Website der Pestalozzi Bibliothek Zürich. Drag Story Time ist ein Fest der Freude und Entdeckung für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Angeleitet von Kinderpädagogin Brandy Butler und mit Hilfe von lokalen Drag-PerformerInnen. Da haben wir wieder diese Keilschrift, diese Zeichen, diese Sternchenschrift. Von lokalen Drag-PerformerInnen werden Bücher verwendet, um das Selbstbewusstsein zu stärken, Individualität zu feiern und Toleranz zu fördern. Wir lesen, tanzen, singen und verkleiden uns, um spielerisch eine Bühne zu schaffen, wo Kinder und ihre Familien die Vielfalt in der Gesellschaft und sich selbst feiern können, in Kooperation mit der Buchhandlung Niedervergelt, Eintritt frei, Kollekte. Drag Story Time. Ich meine, auch da merken Sie, diese zwanghafte Sexualisierung aller Lebensbereiche. Jetzt müssen sich die Dreijährigen schon mit den Drag Queens auseinandersetzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu pädagogischen Zwecken im Kindergarten Babys bekommen haben, Babeli, Mädchenspielzeuge. Wir hätten die natürlich nehmen können als Buben. Es war auch nicht verboten, da in der Babystube zu spielen. Aber wir haben uns lieber Schwerter und Pistolen gebastelt oder mit der Ritterburg etwas herumgespielt oder mit Kreiseln. Aber hier dieses obsessive Vermischen der Geschlechter und der Rollenbilder und Verständnisse und eben auch der biologischen Wirklichkeiten dahinter. Um das geht es nämlich. Das finde ich höchst fragwürdig, meine Damen und Herren. Und vor allem auch die Überpräsenz, eben dieses Drängende, dieses Aufdringliche, das macht mich mehr als misstrauisch. Kleinstadt im Abseits wird die Schweiz zum Paria, wenn wir schon bei der Neuen Zürcher Zeitung sind hier mein alter Arbeitgeber, dem ich so viel verdanke und gegen den ich gar nicht eingestellt bin. Trotzdem bin ich gestolpert, da nicht nur über diesen Artikel gegen mich in der Samstagszeitung, sondern auch über ein Inserat. Kleinstaat im Abseits wird die Schweiz zum Paria. Was ist jetzt hier wieder passiert? Ich habe gedacht, um Himmels Willen, ist jetzt die Schweiz, wen haben wir ausgeraubt, wen haben wir angegriffen, welches fürchterliche Verbrechen haben wir Schweizer hier wieder verübt? Ein Paria-Staat, die Schweiz oder Paria-Staat? Also ich sehe das ganz anders, meine Damen und Herren. Ich sehe doch hier die Schweiz nicht als Paria-Staat oder im Abseits. Allenfalls ist die NZZ im Abseits mit solchen Befunden, mit solchen Diagnosen, die uns einreden wollen, dass die Schweiz hier irgendwo im Abseits stehe. Ist doch nicht der Fall. Überall, wo ich hinkomme als Schweizer, sagen sie mir, bleibt auf jeden Fall Schweizer, achtet darauf, dass die Schweiz bleibt und macht nicht diesen Unsinn mit von allen anderen. Haltet euch aus diesem Krieg in der Ukraine fern, macht da nicht mit, bleibt bei der Neutralität. Und das sind natürlich alles Themen, die der NZZ-Chefredaktion gar nicht behagen, dem Erik Guyer, der auch da das Gespräch geführt hat, nämlich ein Inserat zu der Fernsehsendung der NZZ mit dem Linken. Früher war er auch mal grün, bei ihm weiß man das nie so genau, weil die Flexibilität der Positionen ist groß. Der SP-Ständerat Daniel Josic war zu Gast, eben Kleinstaat im Abseits wird die Schweiz zum Paria. Man darf das ja fragen, meine Damen und Herren. Aber das Verflixte daran ist eben, dass die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, ein eigentlich bürgerliches Organ, eine bürgerliche Zeitung, diese Frage längst mit Ja beantwortet hat. Die finden, dass die Schweiz im Abseits stehe, dass die Schweiz eben überall mitmachen sollte. Aber meine Damen und Herren, wenn alle Kriege führen, wenn alle durchdrehen, dann ist es besser, im Abseits zu stehen, als mittendrin im Wahnsinn. Aber mit solchen Einschätzungen stößt man derzeit an der Falkenstraße auf taube Ohren. Finde es übrigens auch bemerkenswert, kann mich nicht erinnern, dass die Neue Zürcher Zeitung jemals einen SVP-Ständerat oder einen Ständeratskandidaten oder einen SVP-Politiker dermaßen exklusiv mit dem roten Teppich da ausgerollt und präsentiert hätte, wie jetzt da den Ständerat Daniel Josic, dem ich das herzlich gönnen mag. Aber auch hier sehe ich, beobachte, diagnostiziere ich eben eine Schlagseite der bürgerlichen Zeitung, die offensichtlich weniger Mühe hat, mit SP-Politikern zusammenzukommen, als zum Beispiel die vernünftigen Einwände eines bald ehemaligen SVP-Nationalrats zum Thema Gender in einem Kommentar als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich vernünftig. Und das fällt den Kollegen da offensichtlich schwer. Livia Loi, die Chefunterhändlerin, die ehemalige des Schweizer Bundesrates mit der Europäischen Union, ich habe sie letzte Woche darüber aufgeklärt, dass sie gegangen ist, weil sie nicht einverstanden ist mit dem Anpassungs- und Unterwerfungskurs des Bundesrates gegenüber Brüssel. Das habe ich Ihnen schon im Verlauf der letzten Woche gesagt. Jetzt haben es alle Sonntagszeitungen gemeldet, haben es bestätigt. Genau das ist der Punkt. Livia Loi, die Löwin der schweizerischen EU-Politik, die Diplomatin, die Staatssekretärin, sie ist dagegen, dass man da eine Neuauflage dieses Unterwerfungsabkommens abschließt mit der Europäischen Union. Ich weiß nicht, was da den Außenminister Ignazio Cassis reitet, der in seinem Herzen ja auch dagegen ist, aber ich befürchte, dass er einen Anfall von akut schwindendem Selbstvertrauen offensichtlich zu beklagen hat. Denn in schwächeren Momenten ist es immer unser Außenminister, der sagt, wenn es draußen tschadert und wenn es draußen kracht, dann müsse sich die Schweiz unter den Schutzschirm der anderen flüchten. Nun, das klingt überzeugend, das klingt geradezu verführerisch. Allerdings, der Schutzschirm der Europäischen Union, der scheint mir nun nicht so wahnsinnig schützend zu sein, wenn ich da den Zustand des allgemeinen Verteidigungswesens und der Politik da ganz im Allgemeinen mir anschaue. Ich glaube, dass auch da, abseits zu stehen, der Tapfere, der Starke ist am mächtigsten allein. Das scheint mir da die etwas sinnvollere Strategie zu sein, als da einfach blind hinterherzurennen und sich den EU-Leuten zu unterstellen und ihren Institutionen. Im Sturm gilt, und im Moment haben wir Sturm, haben wir Krieg, im Sturm gilt, dass jeder Schiffskapitän sein eigenes Segel selber setzen können muss. Und nicht, dass ihm einer, der ein paar hundert oder tausend Kilometer weiter entfernt ist, in einem Glaspalast zu Brüssel, dass der ihm befiehlt, wie er sein Segel zu setzen habe und ob er es überhaupt noch setzen dürfe. Wir müssen doch selber bestimmen. Und in der Schweiz haben wir gesehen, und da liegt eben auch die NZZ falsch, dass wir zum Beispiel mit dieser, vor allem mit dieser Unabhängigkeit, mit der Selbstständigkeit, mit der Eigenverantwortung, eben auch mit der außenpolitischen Unabhängigkeit, der Neutralität, dass wir uns nicht reinziehen lassen in andere Kriege und in andere Konflikte. Damit haben wir die größten Kriege der europäischen Geschichte überstanden. Den 30-jährigen Krieg, die napoleonischen Kriege haben wir nicht überstanden. Napoleon hat uns überrannt mit seinen Armeen, hat sich dann allerdings zum Glück die Zähne ausgebissen. Und Napoleon hat ja einmal gesagt, berühmtes Zitat, glückliche Umstände haben mich an die Spitze des französischen Staates katapultiert, aber ich sehe mich außerstande, die schweizerischen Kantone zu regieren, ist ein Originalzitat von Napoleon. Also er hat es auch nicht geschafft. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ist die Schweiz draußen geblieben, dank der Neutralität. Sind wir verrückt geworden, diese Erfolgsgrundlage unseres Wohlstands, unserer Sicherheit, auch der Kontinuität unserer Demokratie in Frage zu stellen, ganz gefährlich. Livia Loi, die Anwältin, die Löwin der Unabhängigkeit, musste jetzt gehen. Ignazio Cassis, der Anbindungspolitiker, der Mann der vorauseilenden Unterwerfung, er scheint sich jetzt da irgendwie in eine andere Richtung orientieren zu wollen. Da müssen wir ganz genau drauf schauen. Das Evangelium gemäß Professor Knutti auf allen Kanälen, er hat an Zürcher Schulen jetzt eine Art Propagandatournee machen können, finde ich völlig falsch. Nichts dagegen, dass ein Knutti an den Schulen reden kann über das Klima und über das Klimagesetz. Aber der Skandal liegt darin, dass Knutti unwidersprochen, ohne Gegenstimme, da einfach ex cathedra herabpredigen kann an den Gymnasien in der Stadt Zürich. Und ich weiß ein bisschen, was dort läuft, weil das jetzt herumerzählt wird, auch von Eltern, von verschiedenen Schülern. Zum Beispiel soll Knutti da die Frage gestellt haben in einer Klasse, wer ist dafür, dass wir die Eisbären sterben lassen? Offensichtlich habe sogar jemand aufgestreckt da, vielleicht auch ein Jux. Aber so eröffnet man doch keine Diskussion über Klima und über Klimapolitik. Mit so einer Art moralisierenden Einschüchterungsfrage ist ja niemand dafür, bei Kindern sowieso nicht, die Eisbären sterben zu lassen. Und da merken Sie die Argumentations- und Einschüchterungstechnik dieses Professors. Er versucht sich moralisch so abzupanzern, quasi ich bin der Held, der Robin Hood der Eisbären und jeder, der gegen mich ist, das ist ein Eisbärenkiller. Das sind für mich unlautere Diskussions- und Unterrichtsstrategien. Zweitens hat er sich in diesen Diskussionen, in diesen Vorträgen gegen die Kernenergie ausgesprochen. Ich meine, das ist ja vollständig, das ist ja dann reine Ideologie. Er müsste ja für die Kernenergie sein, weil die Kernenergie ist CO2-neutral. Gegen die hat er aber argumentiert. Und da kommt er ja auch in den Clinch mit anderen ETH-Professoren, wie etwa Professor Andreas Züttel, den dann der Knutti wieder abputzt auf Twitter und sagt, ja, solche Einlassungen, Züttel warnt davor, eben aus der Kernenergie auszusteigen. Er sagt zum Klimagesetz, das sei gefährlich, weil wir da auf eine Art Blackout zusteuern, punkto Energieversorgung, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, immer mehr Wärmepumpen zu bauen, wenn wir nicht den nötigen Strom haben. Das ist übrigens eine Auffassung, die auch die Führer bedeutender Energieunternehmen in der Schweiz haben, etwa Alpiq und andere, die müssten sich viel lauter zu Wort melden. Die Schweiz steuert da auf einen Blackout zu. Und das wollen die Knuttis, die Theologen der Klimaapokalypse einfach nicht wahrhaben. Und unsere Schulen bieten da nur den Knuttis einen Raum, eine Plattform und die anderen lassen sie gar nicht erst zu Wort kommen. Und das finde ich falsch. Verstehen Sie mich richtig? Knutti darf sagen, was er denkt. Das ist eine gewichtige Stimme, selbstverständlich, aber eben nicht exklusiv. Und mich macht es natürlich massiv misstrauisch, wenn Professor Reto Knutti auf Twitter, darüber haben jetzt auch die Sonntagszeitungen geschrieben, einen Kollegen wie Andreas Züttel da sozusagen in den Senkel stellt, weil der dann eben Zweifel anmeldet an diesem Klima-Evangelium gemäß Knutti. Da schreibt der Klimapapst dann so quasi sinngemäß, ja, das seien schon bedenkenswerte Einwände. Aber der Übergang von Fakten zu Schwachsinn, der sei doch etwas unklar oder fließend. Ja, da muss aber auch Herr Knutti aufpassen, dass er diesen Übergang im Blick behält. Das Schweizerische Fernsehen übrigens in diesem Zusammenhang ist natürlich klar auf Knutti-Kurs. Ich weiß von einem Interview, das sie gemacht haben mit einem Experten der SVP, mit einem Nationalrat, Michi Graber. Der hat dann aus diesen ETH-Studien zitiert, eben von Professor Züttel, die der Knutti falsch findet, worauf da das Schweizer Fernsehen offenbar gleich das Interview abgebrochen habe. Ja, nein, das seien die Fakten, die gelten nicht. Also die Nervosität da in diesem Klimalager, die muss ganz groß sein, aber für unsere Schulen muss gelten, nicht einfach nur eine Meinung. Meinungseinfalt ist undemokratisch, ist unschweizerisch. Wir brauchen mehr Meinungsvielfalt. Der Bund stellt sie nicht her. Ich habe Ihnen auch dieses Beispiel gegeben. Ich kann jetzt hier auch noch den Namen nennen. Beim Bund, bei der Bundeskanzlei, die zuständig ist für dieses Abstimmungsbüchlein, auch für die Gegenmeinung, also nicht nur die des Bundesrates und der Knuttis, sondern eben auch der SVP und der Skeptiker und der Kritiker, zum Beispiel eben jener Kreise, die sagen, dass dieses Klimagesetz unsere Energieversorgung in der Schweiz ernsthaft gefährdet, also die Blackout-Fraktion, die wird da zu wenig klar und zu wenig deutlich zu Wort kommen gelassen. Man lässt die da einfach nicht rein. Und bei der Bundeskanzlei arbeiten Journalisten, zum Beispiel der frühere Republikjournalist Urs Bruderer, der jetzt also mitentscheidet darüber, ein SVP-Gegner, ein publizistischer, ich kenne den schon lange, der war früher bei der Wochenzeitung WOZ, ganz links außen, der ist heute stellvertretender Kommunikationschef der Bundeskanzlei. Ja, was erwarten Sie, wenn Sie solche Journalisten zum Bund holen, dass sie dann eine ausgewogene Berichterstattung bzw. ein ausgewogenes Abstimmungsbüchlein bekommen? Das Gegenteil ist der Fall. Letzte Woche nicht mehr mitgenommen habe ich die Meldung, beunruhigende Meldung, meine Damen und Herren, dass die Briten jetzt Langstreckenraketen an die Ukraine liefern. Präsident Zelensky, der den Karlspreis erhalten hat, hat jetzt am Wochenende hat zwar beteuert, man werde das russische Territorium nicht angreifen. Es gibt allerdings auch qualifizierte Aussagen, die darlegen, dass diese Angriffe längst stattgefunden hätten. Also eine weitere Eskalationsschraube hier, an der gedreht wurde mit Langstreckenraketen, britischen Langstreckenraketen für die Ukrainer gegen Russland. Und ich frage mich allmählich immer drängender und ernsthafter, sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Wollen wir es tatsächlich riskieren, in ein nukleares Inferno hineinzuschlafwandeln? Die Medien berichten ja auch jetzt freudig, euphorisch fast schon, von Auseinandersetzungen innerhalb der russischen Armeeführung. Dieser Wagner-Chef Prigozhin habe Putin als eine Art Totalausfall bezeichnet, als Großvater, der keine Ahnung habe, worum es geht, eine Vollpfeife sozusagen, also härteste Bandagen werden da geäußert. Ich empfinde das nicht als tröstlich. Natürlich, wenn die Russen einfach abziehen und morgen ist alles wunderbar in Ordnung, dann habe ich nichts dagegen. Aber ich befürchte, dass das Ganze eben nicht so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig ausgeht, sondern dass wir uns gar keine Vorstellung davon machen, was hier in dieser Büchse der Pandora noch alles schlummert. Aber unsere Medien jubeln da aufs Blindeste diesen Raketenlieferungen zu. Ich bin strikte dagegen. Ich ziehe den Waffenstillstand der Waffenlieferung in diesem Konflikt in jeder Hinsicht vor. Noch eine gute Nachricht ganz zum Schluss. Die Ära Rösti als Bundesrat, Verkehrsminister, Medienminister, bei den Medien sehen wir noch keine großen Besserungen, aber im Verkehr immerhin. Es ist jetzt in der Nationalrätlichen Verkehrskommission ein Vorstoß durchgekommen. Tauwetter in der Ära Rösti ist ein Vorstoß durchgekommen, bei dem es darum geht, einen Spurenausbau der Autobahnen zu betreiben. Ich kann mich nicht erinnern, wann so etwas zum letzten Mal in Bern in einer Kommission mehrheitsfähig geworden wäre. Jetzt ist es passiert. Sicher nicht direkt die Verantwortung des neuen Bundesrates, aber trotzdem, im weitesten Sinne, steht er für dieses Tauwetter. Also bravo, Albert Rösti hier für dieses Zwischenergebnis. Der SVP-Nationalrat Erich Hess hat gesagt, er möchte, dass auf der Strecke der A1, also zwischen Bern und Zürich, eine zusätzliche Spur gebaut werde. Das ist angenommen worden. Und die Verbindung dann noch gemacht wurde von FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, der eine Strecke in der Romandie ebenfalls ausbauen möchte. Und das treibt jetzt natürlich die grünen Ayatollahs in Bern auf die Barrikaden, auf die Palmen. Sie sind dagegen und sie wittern natürlich nicht zu Unrecht, dass da hier sozusagen mit dieser Romandie-Dimension des Spurenausbaus so etwas in einer Volksabstimmung dann auch noch eine Mehrheit hätte. Eine ähnliche Mehrheit übrigens auch wie ein Nein zu diesem Gender-Wahnsinn. Das ist ja auch das völlig Abstruse dieser eingangs geschilderten NZZ-Kampagne gegen mich, gegen die Weltwoche, gegen die Kritiker dieses Gender-Wahns. Ich weiß doch, dass die NZZ-Kollegen das auch fürchterlich finden. Aber eben, sie bringen es einfach nicht übers Herz, die Weltwoche zu loben oder einmal positiv zu erwähnen. Man ist da eingebunkert in der eigenen parteipolitischen Verhaftung bei den Freisinnigen. Und ich als Mitglied der SVP habe mich da natürlich um meine Satisfaktionsfähigkeit gebracht an der Falkenstraße. Aber ich rufe meinen ehemaligen Kollegen zu, nehmt's easy, nehmt's locker. Ich lobe die NZZ auch immer wieder. Das ist eine inspirierende Zeitung im Positiven, manchmal im Negativen. Aber Entschuldigung, ihr müsst doch halten, wie Oscar Wilde, worse than being talked about is not being talked about. Also schlimmer als, dass man über einen redet, ist, wenn niemand über einen redet. Und ich setze mich ja mit eurer Arbeit auseinander, auch kritisch, aber das ist eine Form des Respekts. Meine Damen und Herren, verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe, ganz wichtig. Die Wahlen in der Türkei natürlich, in Deutschland ist wieder einiges passiert, den Karlspreis Zelensky. Und ich werde mich auch etwas dem Kriegsverlauf in der Ukraine zuwenden. Diese Gegenoffensive scheint nun irgendwie stattzufinden. Entsprechend natürlich wieder bereits die Jubelfanfaren in unseren Medien. Die Russen werden bereits wieder auf Vorrat für erledigt erklärt. Gemach, aufgepasst, Nummern gesprengt. Wir bleiben distanziert, wir bleiben kritisch, unabhängig und selbstverständlich gut gelaunt.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.